SRF 2 Kultur.
Gestern ist bekannt geworden, dass die Tänzerin Constanze Vernon gestorben ist, 74 Jahre alt, nach kurzer, schwerer Krankheit. Am Telefon spreche ich jetzt mit der Redaktorin und Tanzkritikerin des Berner Bunds, Marianne Mühlemann. Marianne Mühlemann, eine Ikone verlöre die Tanzwelt, heißt es. Was bedeutet das? Welche Ikone ist oder war Constanze Vernon?
Ja, Constanze Vernon ist tatsächlich eine Ikone, die Ballettwelt trauert. Sie war aber nicht nur Tänzerin, sie war auch Dozentin, Professorin, und da verliert die Ballettwelt eine Ikone auch da.
Was waren denn so die wichtigen Stationen von der Constanze Vernon? Sie hat ja das Bayerische Staatsballett gegründet. Was waren so die wichtigen?
Das ist richtig. Sie war in Berlin geboren, am 2. Januar, wie wir wissen, 1939 geboren. Sie war Tänzerin, junge Tänzerin, hat zwar über 20 Jahre hat sie getanzt, war auf der Bühne und mit ihrem Tänzerpartner Heinz Bosel, der dann mit 28 Jahren schon gestorben ist, hatte sie große Erfolge. Der frühe Tod dieses Heinz Bosel hat sie dann veranlasst, 1978 die Heinz-Bosel-Stiftung, das ist die heutige Ballettakademie München, ins Leben zu rufen. Und ihre Aktivitäten in München ermöglichten dann die Emanzipation des Balletts von der Bayerischen Staatsoper zu einer eigenständigen Ballettkompanie. Sie hat dann im Ballettsaal vor allem Erfolge gefeiert, also sie ist zurück in den Ballettsaal gegangen und hat sich für den Nachwuchs eingesetzt.
Sie hat sich sehr stark für den Nachwuchs eingesetzt. Verzeihen Sie, wenn ich das so despektierlich sage, das Ballett braucht ja auch ständig Frischfleisch, also das hat sie ganz wesentlich weitergetrieben, diesen Nachwuchs.
Ja, Constanze Vernon war überzeugt, dass das klassische Ballett das A und O des Tanzes ist. Sie war natürlich eine Choreografin, Tänzerin, Pädagogin der alten Schule, aber sie hat sich auch immer wieder eingesetzt dafür, dass die jungen Tänzer andere Handschriften kennenlernen, und sie hat sich dafür eingesetzt, dass nachher, wenn das klassische Ballett als Basis in den Beinen, im Körper ist, moderne Handschriften dazukommen.
Wie war denn so Ihre eigene Handschrift als Choreografin? Sie hat auch ein sehr großes internationales Ansehen genossen.
Sie hat ein großes, ja, das stimmt. Sie war eine Persönlichkeit, sie hat klassisch komponiert, klassisch choreografiert. Aber was vor allem ihr Verdienst auch ist, sie war auch Managerin. Und sie hat kein Blatt vor den Mund genommen. Sie war eine sehr starke Persönlichkeit. Sie hatte daran geglaubt, dass wo ein Wille ist, auch ein Weg ist. Und das hat sie in ihrem Leben gezeigt. Sie hat ein Hotel umgebaut für eine Tanzschule, für eine Tanzakademie. Sie hat sich eingesetzt für die Jungen. Sie war eine starke Persönlichkeit.
Marianne Mühlemann zum Tod der Tänzerin-Choreografin Constanze Vernon, die am Montag gestorben ist, 74 Jahre alt, am Telefon war. Marianne Mühlemann, Journalistin und Tanzkritikerin, Redaktorin des Berner Bund. Schnee und Kälte hat's zur Zeit und nicht zu knapp. Auch in einem berühmten Bündner Schweizer Skiort, 1560 Meter über Null, Davos, da beginnt jetzt die Jahrestagung des World Economic Forum. Einmal mehr unter dem Versprechen, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, damit diese Welt eine bessere wird. Doch es gibt keinen Nachweis, dass die Welt durch das WEF eine bessere wird. Christoph Keller.
Klaus Schwab, Vorsitzender des World Economic Forum und inspirierter Leiter der Jahrestagung, er muss lange ausholen, um zu erklären, worum es am diesjährigen WEF eigentlich geht.
This year we came together under the theme resilient dynamism.
Um Resilienz sollen sich die Diskussionen am WEF drehen, um diese Fähigkeit zur Flexibilität, zum Widerstand, auch zum Wiederaufstehen. Man soll sich nicht im Pessimismus vergraben, sagt Klaus Schwab in seinem Videostatement, sondern man soll den Glauben wiederfinden an die Dynamik, die eben in der Resilienz liegt.
We have to look at the future in a much more positive, much more constructive, or in other words, a much more dynamic manner.
Der Begriff der Resilienz ist vor allem aus der Psychologie bekannt und er bezeichnet die Fähigkeit von Menschen, Lebenskrisen, schwere Krankheiten, den Verlust von nahen Angehörigen zu bewältigen. Mit den schweren Krisenerfahrungen der Finanzkrise im Jahr 2008, mit der Einführung von Stresstests für Banken, kommt der Begriff der Resilienz auch in die Ökonomie. Eine resiliente Weltwirtschaft ist demzufolge eine, die nicht untergeht, selbst wenn sie schwersten Erschütterungen ausgesetzt wird.
The necessary measures to strengthen risk resilience is critical for a successful future.
Letztes Jahr ging es um neue Ideen für die Veränderung. Vorletztes Jahr standen gemeinsame Werte für den Wandel im Zentrum, wie Ellen Kurmann, Co-Chair des WEF 2011, ausführte.
The overall theme for the meeting is shared norms for a new reality. And one thing that I believe must be normative is collaboration.
Und auch dieses Jahr, der Glaube an die Veränderbarkeit der Welt, an ihre Machbarkeit, bestimmt die Diskussionen am WEF. Manager wie Federico Curado, CEO des Flugzeugherstellers Embraer, geben sich überzeugt, dass auch diese Jahresversammlung des WEF konkrete Regeln, welche die Krisenanfälligkeit des Systems verringern, hervorbringen wird.
We should really achieve and look for concrete set of ideas, concrete set of actions and recommendations.
Das alles mit dem großen Versprechen, das der Direktor des World Economic Forum, Klaus Schwab, Jahr für Jahr abgibt.
To improve, as our mission states, the state of the world.
Dass das WEF einen konkreten Beitrag leistet zu einer besseren Welt. Doch bisher ist das WEF genau diesen Beweis schuldig geblieben, dass die vielen Diskussionen und Debatten in Davos, die vielen Meetings, die vielen Papers, Memoranden und auch die vielen Kontakte, die sich da ergeben, dass das alles tatsächlich zu einer Verbesserung der Welt geführt hat. Andere Organisationen, Hilfswerke, internationale Entwicklungsagenturen, auch Firmen führen zu diesem Zweck Audits, also Anhörungen durch, lassen sich evaluieren. Nicht so das WEF. Es lebt in einer splendid isolation, zugänglich nur denjenigen, die viel Geld haben, sehr viel, um daran teilzunehmen. Und solange das so bleibt, wird die Legitimität des WEF stets in Zweifel gezogen von den Nichtregierungsorganisationen, die auch dieses Jahr in Davos anwesend sein werden.
Business and good business has to be more than simply about making profits at all costs.
Und sie fordern unbeirrt nicht mehr Machbarkeit unter dem Titel der Resilienz, sondern mehr Gerechtigkeit für die Welt.
Es geht um Mord. Einen Mord, der Schweizer Kriminalgeschichte geschrieben hat, der ungelöste Fünffachmord von Seven 1976. Dieser Fall bewegt jetzt wieder die Schweiz, denn es gibt neue Hinweise auf mögliche Tatbeteiligte. Die Solothurner Polizei und Staatsanwaltschaft überprüfen derzeit diese Hinweise. Raphael Zehnder über die Bedeutung des ungelösten Mordfalls von Seven.
Der Fall Seven beinhaltet alle zu kräftigen Elemente eines Kriminalromans. Ein hölzernes Wochenendhaus im Bannwald abseits von Seven im Schwarzbubenland. Eine Passantin entdeckt am 6. Juni 1976 Blutspuren und Patronenhülsen. Sie alarmiert die Polizei. Die entdeckt 5 Leichen, eine auf der Terrasse in einen Teppich gewickelt und 4 im Haus. Die Eheleute Eugen und Elsa Sigrist Säckinger, 63 bzw. 62 Jahre alt, Eugens Schwester Anna Westhäuser Sigrist, 80, und deren beide Söhne Max, 49 und Emanuel, 52. Ein unbekannter Täter hat sie mit insgesamt 13 gezielten Kopfschüssen aus kurzer Distanz getötet, 4 Tage zuvor, an Pfingsten 1976. Die Polizei befragt zwischen 1976 und 81 nicht weniger als 9.178 Personen. Sie überprüft 3.007 Schusswaffenbesitzer und 32 Tatverdächtige. Sie nimmt 7 Verdächtige in Haft und durchsucht 27 Häuser und Wohnungen. Die 9.224. Spur führt 20 Jahre später in Olten zur Entdeckung der Tatwaffe. Eine Winchester-Replika der Marke Umberti, Kaliber 38, ist in eine Wand eingemauert, zusammen mit einem Pass und einer Handfeuerwaffe. Die Polizei kann die Gegenstände einem gewissen Karl Doser zuordnen. Er ist seit 1977 verschwunden und international zur Verhaftung ausgeschrieben. Seine Spur verliert sich in Kanada. Das Verbrechen von Seven verbreitete ein Angstszenario in der Schweiz, das fiktive Krimis gerne benutzen. Bloß war dieses Verbrechen Realität. Teil 1 des Angstszenarios: Der Täter ist noch auf freiem Fuß. Das bedeutet, er kann überall sein. Angstszenario Teil 2: Ein Motiv förderte die Untersuchung nicht zutage. Das bedeutet, der Mörder kann überall und wahllos zuschlagen. Angstszenario Teil 3: Ein Häuschen im Wald, ein Familientreffen an Pfingsten an einem abgeschiedenen Ort. Das bedeutet, nirgendwo ist man in Sicherheit. Nach diesem Muster werden noch heute Krimis gestrickt. Der Fall Seven ragt aber auch aus anderen Gründen heraus. Er widerspricht der polizeilichen Realität, denn er ist ungeklärt. Die Aufklärungsquote für Tötungsdelikte betrug 2011 in der Schweiz 97%. Die Polizei ermittelt also fast jeden Täter, der eine Tötung versucht oder vollendet hat. Der Täter von Seven ist der statistische Rest, das Ungeklärte, das Unheimliche mitten unter uns.
Schneewittchen. Schneewittchen auf Spanisch, das heißt Blancanieves. Blancanieves, so heißt ein Stummfilm in Schwarz-Weiß, und zwar ein neuer Stummfilm. Der spielt in Spanien der 20er Jahre. Das Schneewittchen wird zur gefeierten Stierkämpferin. Und die sieben Zwerge sind fahrende Schausteller. Filmredakteur Michael Sennhauser hat den Regisseur von diesem Film Blancanieves, Pablo Berger, getroffen.
Der Stummfilm sei eine eigenständige Kunstform, sagt Regisseur Pablo Berger in seinem spanisch gefärbten Englisch.
I think silent film is an art form in itself.
Ein Jahr nach dem Oscar-Gewinn der französischen Stummfilmkomödie The Artist tritt der spanische Filmemacher den erneuten Beweis dafür an. Der Stummfilm sei ein stammesgeschichtlicher Trip zurück zu den Wurzeln.
Like tribal, it's just going back to the regions.
Und tatsächlich, indem Pablo Berger die Kraft des schwarz-weißen Stummfilms mit dem Mythos des Stierkampfs und dem Volksmärchen vom Schneewittchen und der bösen Stiefmutter verbindet, schafft er einen magischen Raum im Kino. Der alte König ist der gefeierte Stierkämpfer in der Arena zum gelähmten Krüppel geworden. Die böse Stiefmutter ist die Erbschleicherin. Und Schneewittchen ist die Tochter, die nach ihrer Flucht zusammen mit den sieben kleinwüchsigen Schaustellern zur legitimen Nachfolgerin des Vaters wird. Auf den schwarz-weißen Stummfilm müsse man sich einlassen, sagt Pablo Berger. Man müsse im Kino besser aufpassen, und das führe zu mehr Befriedigung.
So what happens is the fact that you have to pay more attention, I think the satisfaction that the audience can get is higher.
Wer sich von einem normalen Film mitreißen lässt, lässt sich vom Stummfilm noch mehr mitreißen. Wer Angst bekommt, bekommt mehr Angst.
If you get emotional in a normal film, you get more emotion in a silent film. If you get scared or excited in a normal film, in a silent film it's even higher. So I think enhances the emotion and the senses.
Als Stummfilmregisseur sei er nicht bloß Regisseur, sondern fast schon Hypnotiseur, sagt Pablo Berger.
I feel more than a director, I feel more like a hypnotist.
Schließlich seien die stärksten Erinnerungsmomente des Kinos nie die Dialoge, sondern immer die Bilder.
The moments that stay with us, they're always visual. We always forget about the lines of dialogue, but we always remember some image, some moment, some magical moment of cinema are always visual moments.
Mit Blancanieves, seiner liebevoll melodramatischen, urkomischen und märchenhaft grausamen Version des Märchens vom Schneewittchen, tritt Berger den Beweis für alle seine Thesen an. Das ist ein Filmerlebnis, das man nicht mehr vergisst.
De piel blanca, blanca.
Das war sie, Schneewittchen. Blanka Nieves, dieser Stummfilm, eine Adaption des Grimmschen Märchens, spielt im Südspanien in den 20er Jahren. Christian Zehnder, der Schweizer Stimmkünstler, Stimmakrobat, berühmt geworden mit Stimmhorn und seinem Obertongesang und porträtiert im Film Heimatklänge. Christian Zehnder präsentiert am Freitag übermorgen Abend in der Kaserne Basel sein neues Album. Zusammen mit dem Perkussionisten und Klangtüftler Gregor Hilbe hat er eine hypnotische Klang- und Rhythmusreise unternommen. Oloid heißt die CD. Annelies Berger hat schon mal reingehört.
Da ist er wieder, wie er leibt und lebt, Christian Zehnder, mit einer Stimme, die so unendlich viel vermag und vom Kopf runter in den Bauch purzelt, ohne Anstrengung. In seinem letzten Album, Schmelz, ging's weg vom Jodel und vom Stimmexperiment hin zu poppigen Songs mit richtigen Lyrics anstelle seiner sprachfetzten Stimmgeräusche und Silbenspiele. Jetzt aber scheint er wieder back to the roots, oder doch nicht? Da gibt's etwas Neues in diesen Stücken, da ist etwas Cooles dazugekommen. Urbaner Ambient-Sound, groovige Sequenzen, Minimal-Music. Hinter diesen neuen Klängen steckt Gregor Hilbe, sein neuer Duopartner. Der spielt mit seinen Perkussionsinstrumenten genauso gut wie mit elektronischen Sounds und verquickt sie gekonnt mit Zehnders Stimmmusik. Der wiederum gibt den Stücken immer wieder auch eine humorvolle Note. Wenn der Titelsong Oloid plötzlich Oloidiolo heißt und zum müden Jodel mutiert, dann klingt Zehnder wie einer, der aus dem letzten Loch pfeift. Was natürlich nicht stimmt. Aber eine ironische Distanz hat er gewonnen zu seinem berühmten Obertonjodel. Ololo-lo-lo-di-o. Spannender Einsatz von sogenannten Organ Mouth Pipes, die Hilbe und Zehnder eigens für dieses gemeinsame Projekt entwickelt haben. Große Orgelpfeifen, die nicht mechanisch bedient, sondern mit dem Mund geblasen werden. Und dann wieder kühle Klänge von Gregor Hilbe. Dazu Christian Zehnder, der mit seinen Stimmbändern, seinem Mund und den Lippen singt, rülpst, lechzt und teuflisch lacht, als würde er sich über all das nur lustig machen. Die Musik der beiden Klangtüftler macht Spaß, weil sie ohne Worte direkt zu einem spricht, weil sie intensive Atmosphären schafft und sinnliche Bilder kreiert. Am Schluss schläft das große Klangtier ein und träumt vom Jodel und von saftig grünen Wiesen.
Die CD Oloid von Christian Zehnder und Gregor Hilbe erscheint bei Traumton Records. Die Hochsee, die hat dank avancierter Nautik nicht mehr die gleiche bedrohliche Kraft von früher. Das Genre des Hochseeromans überlässt man heute dem Film. Der Roman In Bedrängnis, ein Roman von Richard Hughes, 1938 erschienen, ein Roman über ein Frachtschiff in Seenot, der bietet aber bis heute Spannung und Nervenkitzel pur, dieser Roman. Der Buchtipp von Heini Vogler.
Es zischt und heult, es stürmt und prasselt, alles schwankt und taumelt, die Elemente sind völlig außer Kontrolle. Der ölbetriebene Frachtdampfer Archimedes steckt mitten im Herzen eines karibischen Hurrikans. Baumhohe Wellenbrecher krachen aufs Deck, Der einschraubige Turbinendampfer von 9000 Tonnen wird von dem Tohuwabohu völlig entfesselter Naturkräfte auf Biegen und Brechen drangsaliert. Das Schiff ist dem Orkan völlig ausgeliefert. Im Laderaum ist Tabak und Papier eingelagert. Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn da Wasser eindringt. Wir schreiben Spätsommer 1929. Die Archimedes war an der Atlantikküste aufgebrochen und ist nun unterwegs Richtung Fernost. Allen Prognosen und sorgfältigen nautischen Berechnungen des Kapitäns zum Trotz geriet das Schiff in die Fänge der mörderischen Kräfte vom tropischen Himmel. Diese Geschichte erzählt der englische Autor Richard Hughes in seinem Roman »In Bedrängnis« aus dem Jahr 1938. Er ist kürzlich in einer Neuübersetzung auf Deutsch erschienen. Hughes war ein britischer Weltenbummler, dessen See- und Abenteuerromane oft mit den Arbeiten von Joseph Conrad verglichen werden. Die Archimedes ist wohl ein technisches Meisterwerk, der Besatzung werden aber gnadenlos die Grenzen aufgezeigt. Von außen drängt Meerwasser ins Schiffsinnere und dieses vermengt sich mit siedend heißem, giftigem Öl- und Wasserdampf der Maschinen. Das soziale Gefüge der Mannschaft gerät unter Druck, es bricht offener Rassismus aus. Dieses Seenotdrama entlarvt den Fortschrittsglauben, den die Archimedes verkörpert hat. In Bedrängnis ist ein Krisenroman vom Vorabend des Zweiten Weltkriegs, der bis heute die Konkurrenz des Films nicht zu scheuen braucht.
Die Gründungsdirektorin des Bayerischen Staatsballetts, Constanze Werner, ist tot. Sie starb im Alter von 74 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in einer Münchner Klinik, wie das Ballett gestern Abend mitgeteilt hat. Ihr Nachfolger am Haus, Ivan Liska, sagte, mit Werner verliere man eine der wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Tanzszene. Die in Berlin geborene Tänzerin und Choreografin kam 1965 ans Ballett der Bayerischen Staatsoper, wo sie zum internationalen Star avancierte. Heute beginnt in Oslo das norwegische Gedenkjahr zum 150. Geburtstag des Malers Edvard Munch. Jetzt wird der große Expressionist mit zahlreichen Sonderausstellungen gewürdigt. Ein Munch-Museum, das den heutigen Sicherheitsstandards entspricht, fehlt aber noch immer. Ein 1963 eröffnetes Munch-Museum machte vor 8 Jahren negative Schlagzeilen, weil bewaffnete Kunsträuber fast unbehindert ausgestellte Versionen von der Schrei und Madonna entwenden konnten. Beide Bilder wurden 2 Jahre später mit schweren Beschädigungen wieder gefunden. Das Haus gilt seither als ungeeignet. Die Frage, wo in Oslo der Neubau des Munch-Museums entstehen soll, entzweit bis heute Parteien und Öffentlichkeit. Gestern Abend ist in Madrid die erste Oper über den Filmproduzenten Walt Disney uraufgeführt worden. Sie heißt The Perfect American und stammt vom 75-jährigen amerikanischen Avantgarde-Komponisten Philip Glass. Die Besucher des Teatro Real zollten der Darbietung tosenden Beifall. Walt Disney wird als Egozentriker, Frauenhasser und Rassist gezeichnet, als einer, der auch nicht davor zurückgeschreckt sei, Mitarbeiter allein wegen linker politischer Ideen zu feuern. Glass betonte jedoch, er habe nicht über Disney herziehen wollen. Er betrachte Disney als einen großen Visionär, der es geschafft habe, Brücken zu schlagen zwischen anspruchsvoller Kunst und Unterhaltung.
Die Neue Zürcher Zeitung, die würdigt in ihrer heutigen Ausgabe den 11. Band des Historischen Lexikons der Schweiz. Sandra Leis.
Das viersprachige Historische Lexikon der Schweiz ist ein epochales Werk, an dem Redaktionen in Bern, Bellinzona und Chur arbeiten. Festangestellt sind laut NZZ 40 Personen. Dazu kommen rund 2500 freie Autorinnen und Autoren. Jetzt also liegt der drittletzte Band vor. Er umfasst 900 Seiten und enthält ausschließlich Artikel mit dem Buchstaben S. Geprägt ist der neue Band, so die NZZ, durch die beiden reich bebilderten Artikel zu den Kantonen Schwyz und Solothurn. Weitere Themen sind beispielsweise der Schiffbau, die Sesshaftigkeit oder die Stadtrechte, der Sozialstaat und auch die Sozialdemokratische Partei. Es finden sich auch Beiträge zu Persönlichkeiten, beispielsweise zur Genfer Philosophin Germaine de Staël oder auch zum CVP-Politiker und späteren SRG-Generaldirektor Leo Schürmann, so die NZZ heute.
Die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die titelt heute: Die Museen kämpfen um die Besucher der Zukunft. Und die Zeitung spricht mit der Soziologin Susanne Keuchel.
Grund für dieses Gespräch sind Zahlen, die die Hamburger Kunsthalle veröffentlicht hat. Es sind Erfolgszahlen, denn die Kunsthalle sagt, sie hätte 66.000 Kinder und Jugendliche im Jahr 2012 im Haus gehabt. Das ist beachtlich. Das sind, wenn man rechnet, mehr als 200 Kinder und Jugendliche täglich. Die Soziologin Susanne Keuchel hat 2004 und 2011 Umfragen durchgeführt. 2011 nun hat sie herausgefunden, dass 70% der Jugendlichen schon einmal ein Museum besucht haben. Aber nur 13% gaben an, sich auch für Museen und Ausstellungen zu interessieren. Das heißt, sie gehen also vor allem mit der Schule in diese Museen und dann ist das weniger Freizeit, sondern mehr Pflicht. Weiter hat die Soziologin herausgefunden, dass Jugendliche am besten dann für Museen zu begeistern sind, wenn sie selber dabei sind beim Herausarbeiten der Vermittlungskonzepte.
Der kulturelle Austausch zwischen Frankreich und den arabischen Ländern ist Paris ein Anliegen. Seit 25 Jahren kümmert sich das Institut du Monde Arabe darum. Die Ausstellungshalle für den Kulturaustausch kann also ein Jubiläum feiern. Doch der Geburtstag wird nicht bloß freudig begangen, denn die Probleme häufen sich. Der französische Rechnungshof kam zum Schluss, im Institut du Monde Arabe herrsche Missmanagement auf der ganzen Linie. Meine Frage an den Frankreich-Korrespondenten Rudolf Balmer in Paris: Was ist denn da los?
Das Institut du Monde Arabe hat wahrscheinlich ein Problem mit seinem Konzept. Man darf nicht vergessen, dass es zu Beginn der 70er Jahre, das heißt beim ersten Erdölschock, erfunden und geplant wurde vom damaligen französischen Präsidenten Giscard d'Estaing. Eingeweiht wurde es dann sehr viel später, erst 1987, vom Sozialisten François Mitterrand mit einem neuen Konzept. Das heißt, von Beginn weg war eigentlich nicht so ganz klar, was der Zweck dieses Instituts sein soll. Jetzt mal abgesehen von der Grundlage, dass es irgendwie den Austausch fördern sollte. Es haben sich dann auch bürokratische Praktiken eingeschlichen mit der Zeit. Da gab es eine offensichtliche Vetternwirtschaft bei der Ernennung der Präsidenten. Da haben die französischen Behörden meistens ehemalige Minister oder andere Parteikollegen auf diesen Ehrenposten ernannt. Und nicht immer haben sich dann diese Institutsleiter wirklich um das Geschehen gekümmert. Das hat sich mit der Zeit natürlich nicht gebessert und jetzt wird wieder ein neuer Minister an die Spitze ernannt, diesmal der frühere Kulturminister Jack Lang. Er hat zumindest den Vorteil, dass er eine große Erfahrung hat in Kulturpolitik und man darf zumindest hoffen, dass er da einen neuen Schwung in diesen Laden bringt.
Also Ansätze zur Vetternwirtschaft, Finanzierungsprobleme, hat man wirklich einfach über die Stränge geschlagen auch im Laufe der Zeit?
Das Institut du Monde Arabe hat jährliche Fixkosten von etwa 30 Millionen. Das hat sich von Jahr zu Jahr nicht geändert. Das ist nicht enorm für eine solche große Institution mit 140 Angestellten. Das Problem liegt vielleicht anderswo, nämlich bei der Aufschlüsselung der Finanzierung. Frankreich bezahlt 60% der Kosten. Die übrigen 40% sollen von den 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga kommen. Nur eben lassen sich einige dieser arabischen Partner immer häufiger mahnen. Und es hat sich so jetzt ein Defizit angesammelt und die Schulden betragen 38 Millionen. Im Prinzip steht das IMA heute vor dem Konkurs.
Die Finanzierung ist also ein Problem. Wie stellt sich denn der Leistungsausweis der Institution inhaltlich dar?
Wenn man hier in Paris die Leute fragt, kennt ihr das Institut du Monde Arabe, sagen alle natürlich klar, das ist ja dieses tolle Gebäude von Jean Nouvel. Aber ehrlich gesagt, nur sehr wenige sind wirklich einmal hineingegangen und haben sich eine dieser Ausstellungen angesehen. Und vielleicht gibt es ein Problem noch. Wie man weiß, ist in der muslimischen Welt die bildliche Darstellung ein Tabu. Das heißt, wenn es um Ausstellungen geht, kommt eher dann die Kalligrafie in Frage oder Ornamente. Das sind Ausstellungsgegenstände, Werke, die natürlich in Paris neben einem Louvre oder einem Musée d'Orsay oder dem Centre Pompidou einen schweren Stand haben.
Aber Rudolf Palmer, grundsätzlich ist es ja keine schlechte Idee, den Kulturaustausch zu institutionalisieren. Wie groß ist denn das Interesse von der arabischen Seite überhaupt an diesem Schaufenster in Paris?
Das ist von Beginn weg die Frage, war das eigentlich nur eine französische Idee? Wenn man die Finanzierung anschaut, muss man sich effektiv Fragen stellen dazu. Für Frankreich hingegen ist es klar, dass dieser Kulturaustausch auch andere Absichten verfolgt. Es geht Frankreich darum, auch den Handelsaustausch mit diesen Ländern zu verbessern durch diese kulturellen Kontakte.
Was macht man denn jetzt konkret im Institut du Monde Arabe in Paris, in diesem repräsentativen Gebäude in der Innenstadt, um das Jubiläum zu feiern?
Derzeit gibt es eine interessante Ausstellung zum Thema 1001 Nacht. Vielleicht verkörpert nichts besser als diese Märchensammlung die Art und Weise, wie hier im Westen, im europäischen Westen, das Morgenland wahrgenommen wird. Gleichzeitig sind diese Märchen von Scheherazade auch ein Beispiel dafür, wie man hier in Europa die arabische Welt und mithin die arabische Kultur in Form von Klischees zur Kenntnis genommen hat, die bis heute existieren. Man kann hoffen, dass diese Ausstellung dem entgegenwirkt.
Rudi Balmer aus Paris. Wenn einer gegen unsere Jungs was Böses im Schilde führt, nehmen wir ihn aus dem Spiel, hat er gesagt. Und vom Computerspielen habe er einen geübten Daumen, hat er gesagt. Für die einen ist er nun ein Held. Andere schütteln, ob so viel Dummheit mehr oder weniger empört, den Kopf. Wie auch immer, die Debatte, wie gefährlich Computerspiele sind, weil sie die Grenze zwischen Krieg und Spiel verwischen, ist damit wieder einmal angestoßen. Eine interessante Debatte, findet Sozialpsychologe und Hirnforscher Thorsten Fehr von der Uni Bremen. Doch das wirkliche Problem liegt im Fall Harry ganz woanders. Maya Brändli.
Die Medien titeln Prinz Harry als Top Gun, als Killer Captain, als Action Hero, so als wäre er Teil eines Killerspieles und nicht Flugpilot im Krieg. Kann es sein, dass der Königssohn sich selber auch so fühlt, weil er zu viel Kriegsspiele am Computer gespielt hat und nun nicht mehr unterscheiden kann zwischen Realität und Fiktion? Um das zu beurteilen, meint der Hirnforscher Thorsten Fehr aus Bremen, würde er den Prinzen längere Zeit untersuchen müssen.
Aber ich kann Ihnen sagen, das wird das Königshaus nicht zulassen, dass Prinz Harry sozusagen diesbezüglich auf Herz und Nieren überprüft wird. Das ist, glaube ich, eher Gegenstand der Spekulation seiner Biografen.
Aber wenn er ihn kriegen würde?
Also wenn ich ihn kriegen könnte, dann würde ich ihn gerne mal untersuchen. Dann würde ich ihn gerne mal konfrontieren mit sozusagen eher realen Szenarien und mit virtuellen Computerspielszenarien und würde das gerne mal bei ihm am Individuum vergleichen. Dann könnte ich dazu auch mehr sagen.
Denn genau das hat er mit normalbürgerlichen, gesunden Probanden gemacht und dabei festgestellt, dass sie sehr wohl unterscheiden können zwischen Computerspiel und realer Gewalt, weil es sich dabei um gänzlich unterschiedliche Gewalterfahrungen handelt und die sind in unterschiedlichen Gehirnregionen verankert.
Also passen Sie auf, wenn Sie zum Beispiel eine Gewaltsozialisation hatten. Alle kleinen Jungs haben Raufereien auf dem Schulhof gehabt, die meisten. Die meisten kennen dieses Szenario, schubsen und geschubst werden. Wenn Sie so etwas beispielsweise in einem Film darstellen, aus der Ich-Perspektive dargestellt, dann haben Sie plötzlich so etwas aktiv im Gehirn, sehr alte Hirnstrukturen, zum Beispiel archikortikale Strukturen wie den Hirnstamm, den Thalamus etc.
Das Hirn hat also diese kindliche Rumschubserfahrung abgespeichert unter Achtung Lebensgefahr. und alles, was daran erinnert, wird in diesem Teil des Gehirnes abgerufen.
Wenn Sie aber, sage ich mal, kalte Gewalt zeigen oder eher strategische Elemente, das heißt, Sie müssen zum Beispiel schnell reagieren, Sie sind im dreidimensionalen Raum unterwegs, zum Beispiel im virtuellen, dann aktivieren Sie ganz andere Konzepte als beispielsweise, ich muss jetzt im Moment mein Leib und Leben verteidigen. Das heißt also, Abbilder realer Gewalt, die auch was mit der eigenen Lerngeschichte zu tun haben, werden ganz anders verarbeitet als zum Beispiel virtuelle Aspekte, in die wir nie real im Leben hineingeraten würden.
Daraus folgt für Thorsten Fehr,
ja, konkret muss man sagen, und das ist immer schwierig in der öffentlichen Diskussion, die empirischen Daten, also das, was wir wissenschaftlich erheben, lassen den Schluss einer Übertragbarkeit von Gewalt in Computerspielen auf die Realität schlicht nicht zu.
Darüber ließe sich noch ganz viel sagen, meint der Hirnforscher, der auch Sozialpsychologe ist. Doch im Falle Harry, meint er, stehe für ihn weniger die Hirnfrage im Zentrum als vielmehr der gesellschaftspolitische Schaden, den der Junge jetzt anrichtet. Was löst das aus bei jungen Menschen, wenn der Prinzensohn mit Begeisterung berichtet, wie sich Raketenabschießen anfühlt und sein Leben als Helikopterschütze für ihn so ein Vergnügen sei, weil er Computerspiele doch so liebe? Was heißt das, wenn Prinz Harry sagt, mit meinem Daumen scheine ich mich jetzt recht nützlich machen zu können? Da geht es dem Wissenschaftler um Haltung, um Moral, um Vorbildcharakter und nicht um Gehirnhälften.
Die Königshäuser werden ja immer noch als eine moralische Instanz gesehen, was sehr merkwürdig ist, aber was immer noch vorhält, auch in der heutigen Zeit. Und wenn dann ein Sohn, ein Spross sozusagen aus einem solchen Hause solche Äußerungen macht, die dann möglicherweise von vielen Leuten oder vielleicht sogar von der Mehrheit als eine Realität gesehen und interpretiert wird, wonach dann möglicherweise auch gehandelt wird, dann hat das natürlich ganz fatale gesellschaftspolitische Konsequenzen. Das heißt, da orientieren sich die jungen Leute ganz schnell daran und dann sagen die, ja, dann kann ich ja sowas auch machen. Und rechtfertigen ihr Handeln damit. Und das ist eigentlich der fatale Effekt. Hirnaktivierung hin oder her oder links oder rechts, mal völlig unbenommen.
Übrigens, inzwischen haben sich auch die Taliban zu Wort gemeldet und kritisieren Prinz Harry heftig. Seine Worte seien eines Kriegers nicht würdig, sagen die Taliban. Seltsame Rhetorik auf beiden Seiten.
In dieser Woche tagt in Bonn zum ersten Mal das Plenum des Weltbiodiversitätsrats. Das Gremium heißt ganz offiziell IPBES, auf Englisch Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Das soll so etwas werden wie der Weltklimarat. Da werden jetzt erstmal Gremien zusammengesetzt, Traktanten traktandiert und so weiter. Bei mir ist Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Thomas Häusler, warum braucht es diesen Weltbiodiversitätsrat? Was sind die Ziele?
Ja, es sind die Regierungen von über 90 Ländern, die diesen Weltrat für Biodiversität gegründet haben, also die Politik. Auch sie hat jetzt erkannt, dass es mit der natürlichen Vielfalt bergab geht, dass viele Tier- und Pflanzenarten unter Druck geraten oder sogar aussterben, dass ganze Lebensräume verschwinden. Und die Politik, also diese Regierung, die wollen nun handeln, das sagen sie wenigstens. Aber sie sagen auch, sie und die Wissenschaft wüssten noch viel zu wenig, was da genau passiere und vor allem auch, was man tun könne gegen diesen Verfall. Und auf diese Fragen soll der neue Rat nun Antworten liefern.
Und das lässt sich mit einem Weltrat besser angehen als mit Expertengruppen?
Gute Frage. Es gibt in der Tat ja bereits viele Gremien, die sich mit dem Thema befassen. Was der Weltrat Ihnen allen voraus hat, ist diese direkte Verbindung zur Politik, mit der Politik. Und das heißt, man kann hoffen, dass die Wissenschaft in Sachen Biodiversität in Zukunft vielleicht besser gehört wird, als es bis anhin der Fall ist. Es ist auch vorgesehen, dass die Politik direkte Fragen an den Rat richtet, also zum Beispiel, wie man die Überfischung der Meere endlich stoppen kann, könnte so eine Frage sein. Der Rat könnte dann verschiedene Maßnahmen miteinander vergleichen, könnte schauen, ob Fangverbote besser wirken, Schutzzonen oder zum Beispiel Marktanreize. Eine Wirkungsgarantie ist diese Verbindung Politik-Wissenschaft natürlich nicht. Das sieht man beim Weltklimarat, den Sie erwähnt haben, der auch in dieser Art konstruiert ist. Es gibt ihn seit über 20 Jahren und trotzdem geht es ja beim Klimaschutz bekanntlich kaum vorwärts, weil Politik und Gesellschaft trotz allem Wissen nicht handeln.
Aber Thomas Häusler, was zeichnet denn jetzt diesen Biodiversitätsrat aus?
Ein hervorstechendes Merkmal ist, dass der Rat einen sehr breiten Ansatz wählt. Kein Tunnelblick ist die Devise, sondern Einbezug aller Disziplinen. Natürlich die Naturwissenschaft, aber eben auch die Sozial- und Geisteswissenschaften.
Warum?
Weil man erkannt hat, dass die Probleme sich nur lösen lassen, wenn man das tut. Also zum Beispiel, wenn es um die Lebensräume geht, die verschwinden, da kann man das Beispiel der Trockenwiesen nehmen, die haben in der Schweiz von 1900 bis heute um 95% abgenommen. Weil diese sehr artenreiche Gebiete sind, hat der Bund die kümmerlichen Reste vor 2 Jahren unter Schutz gestellt und trotzdem hat die Qualität seitdem immer noch abgenommen, weil diese Wiesen von den Bauern zu stark bewässert werden, zu stark gedüngt werden. Und jetzt in dieser Frage, denke ich, braucht es Sozialwissenschaftler, die untersuchen, was geht da vor sich. Also trotz des Schutzes vom Bund, kriegen die Bauern falsche Anreize, dass sie so handeln? Oder finden sie diese eher unproduktiven Trockenwiesen, die muss man intensiver nutzen? Dann wäre es eher eine Frage der Werte. Ein wichtiger Faktor beim Verlust von Lebensräumen, wie zum Beispiel jetzt in diesen Trockenwiesen, ist auch die Zersiedelung. Und auch da braucht es Sozialwissenschaftler, die müssen fragen, was treibt die Menschen aus den Städten? Wie kann man sie überzeugen, dort zu bleiben? Reichen etwa Gesetze wie eine andere Raumplanung, über die wir bald abstimmen? Oder braucht es mehr? Und es kommen da jetzt auch die Geisteswissenschaften ins Spiel. Zum Beispiel dieses Mehr könnte sein, braucht es ein anderes Verhältnis zur Natur. Man kann hoffen, dass der Weltrat für Biodiversität es dann tatsächlich schafft, alle diese Sichtweisen produktiv zu vereinen.
Biodiversität fängt also im Kopf an. Die offizielle Seite dazu ist ipbes.net oder biodiversity.ch. Brasilien putzt sich für die Fußball-Weltmeisterschaft in 2 Jahren heraus. In Rio de Janeiro wird das große Maracanã-Stadion modernisiert. Doch den Arbeiten steht ein Indio-Museum im Weg. Das soll geräumt werden. Die Reportage aus Rio de Janeiro von Julio Segador.
Die Indios bewegen ihre Körper zu einem traditionellen Kriegertanz in voller Kriegsbemalung mit Pfeil und Bogen in den Händen. Der Kriegstanz findet nicht irgendwo in einem entlegenen Reservat im Amazonasgebiet statt. Nein, die Indios tanzen mitten in Rio de Janeiro. Einen Steinwurf entfernt von der Baustelle am Maracanã-Stadion. Carlos Tucano blickt zur Megabaustelle und macht sich seine Gedanken. Für die Weltmeisterschaft geben sie hier 1 Milliarde Reais, umgerechnet 360 Millionen Euro aus. Und hier investieren sie keinen Cent. Ganz im Gegenteil, sie wollen für den Abriss sogar eine Menge Geld hinblättern. Es geht um ein altes Haus direkt neben dem Maracanã-Stadion, das seit Jahren verfallen ist, dessen einstige Pracht sich nur noch mit viel Fantasie erahnen lässt. Die 2-stöckige Villa aus der Kolonialzeit hat keine Fenster mehr, die Fassade ist heruntergekommen, die Treppen im Inneren des Gebäudes sind baufällig, lebensgefährlich. Carlos Tucano, der seit 2006 in dem Camp im Garten des Hauses lebt, hat viel vor mit der Villa. Wir haben seit Jahren gefordert, dass das Gebäude wieder aufgebaut werden soll. Es müssen neue Fenster rein, die Fassaden müssen gestrichen werden. Innen sollte eine Menge erneuert werden, Wasser, Elektroenergie. Es muss alles so erneuert werden, dass man darin gut arbeiten kann. Wir wollen nämlich, dass ein Kulturzentrum und ein Museum unserer indigenen Kultur darin eingerichtet werden. Wir leben nicht nur mit Pfeil und Bogen und ernähren uns von Maniok und Fischen. Wir wollen hier bleiben und den Menschen unsere Kultur zeigen. Schon in der Vergangenheit war in dem Gebäude ein Indio-Museum eingerichtet. Doch das Museum zog um, das Gebäude verfiel zusehends. Der Bundesstaat Rio de Janeiro, dem das Grundstück gehört, will das an das Maracanã-Stadion angrenzende Areal nun privatisieren. Shopping-Center, Fast-Food-Restaurants und Lokale sind geplant. Doch der Gouverneur von Rio machte die Rechnung ohne die Indios. Sie wehren sich erbittert gegen den Abriss. Für Gustavo Mehl von der Bürgerinitiative Volkskomitee WM und Olympia ist der geplante Abriss des Gebäudes nur ein Beispiel in einer langen Reihe von Benachteiligungen ärmerer Bevölkerungsschichten. Wir sehen ganz deutlich, wie Rio umgestaltet wird in ein Zentrum für Unterhaltung und Tourismus. Dabei werden ganz bestimmte Unternehmer bevorteilt, die dadurch natürlich viel Geld verdienen. Die Immobilienspekulation nimmt zu. Unternehmer sehen ihre Chance, durch Bauprojekte viel Geld zu verdienen. Leider wird dabei gegen eine ganze Reihe von Menschenrechten verstoßen. Vor wenigen Tagen drohte die Situation zu eskalieren. Schwer bewaffnete Polizisten sollten das Camp rund um das Haus stürmen. Die Indios standen mit ihren Speeren und Bogen bereit. Im letzten Moment kam es zu Verhandlungen. Den Indios wurden Sozialwohnungen angeboten. Carlos Ducanu lehnt das ab. Er und die anderen Mitglieder der Indio-Stämme wollen neben dem Maracana-Stadion ihr Kulturzentrum aufbauen. Und Carlos Ducanu macht klar, er wird sich gegen den Abriss wehren, auch wenn die Bagger immer näher rücken. Wir werden Widerstand leisten, aber ohne Gewalt.
Widerstand gegen das neue Fußballstadion für das Indio-Museum von Rio de Janeiro. Die Reportage von Julio Segador.
Die Sanierung der Berliner Museumsinsel wird teurer und dauert länger als gedacht. So kann das neue Empfangsgebäude voraussichtlich erst 2017 aufgehen, 3 Jahre später als geplant. Grund seien die schwierigen Bodenbedingungen auf dem Baugelände. Dabei handelt es sich um den berüchtigten Märkischen Sand, in dem schon manches, etwa auch der legendäre Flughafen Berlin-Brandenburg, versandete. Massiv ist das Hotel Ritz, das seit 1705 an der Place Vendôme in Paris steht. Gegenwärtig wird es general überholt. Nun gab's einen spektakulären Fund. Im Salon der Suite, welche Coco Chanel bis zu ihrem Tod bewohnte, hing unbemerkt ein Jugendwerk von Charles Lebrun, dem wichtigsten Maler aus der Zeit von Louis XIV. Le Sacrifice de Polyxène soll nun versteigert werden. Das Bild hing vermutlich schon in dem Hotel, als Cäsar Ritz es 1898 kaufte. Die Veranstalter von Jazz Ascona wollen mit einem neuen Konzept dem Besucherrückgang entgegenwirken. Während der kommenden Ausgabe Ende Juni soll das Festival von Sonntag bis Donnerstag allen Besuchern ohne Eintritt offen stehen und sich nicht mehr nur auf den Lungo Lago konzentrieren, sondern ganz Ascona und mehrere Lokale mit einbeziehen. Die Veranstalter hoffen so, ein richtiges Jazzfest zu schaffen, von dem sich auch die einheimische Bevölkerung angesprochen fühlt.
Letzte Meldung. Aktivität weit verbreitet, Tendenz steigend, das meldet das Bundesamt für Gesundheit. Gemeint ist nicht die Nutzung von SRF 2 Kultur und ihr geschätztes Ohr, nein, eine Krankheit ist gemeint, immer im Winter kommt sie. Schlägt über uns zusammen und legt uns reihenweise ins Bett, die Grippewelle. 100 Sekunden Wissen von Pascal Bieber.
100 Sekunden Wissen.
Die Grippeviren sind überall. Sie dringen über die Schleimhaut der Atemwege, des Munds oder der Augen in unseren Körper ein. Jeder Mitmensch, ob im Tram, in der Krippe oder im Büro, ist eine potenzielle Virenschleuder, hustend, niesend, schniefend. Dabei müssen einen die Viren gar nicht direkt treffen. Kleinere Hustentröpfchen mit den Viren können nämlich noch in der Luft trocknen und die sogenannten Tröpfchenkerne schweben dann über Stunden und weite Strecken durch die Luft und bleiben dabei ansteckend. Die trockene Raumluft in geheizten Räumen hilft ihnen dabei. Ein Grund, warum der Winter eine Grippewelle begünstigt und warum Lüften eine gute Idee ist. Und größere Tröpfchen mit den Viren setzen sich auf glatten Oberflächen wie Metall oder Plastik fest, an den Haltestangen im Tram beispielsweise. Und sie gelangen, so man denn seine Hände nicht gut und oft wäscht, über eben diese wiederum ins Gesicht und an die Schleimhäute. Was folgt, ist unangenehm und für geschwächte Menschen gefährlich und zeigt sich durch plötzlich auftretenden Schüttelfrost, Glieder und Kopfschmerzen, Müdigkeit und hohes Fieber. Eine Bedrohung seit Menschengedenken. Entsprechend viele Namen hat die Grippe über die Epochen hinweg erhalten, listet eine deutsche Philologin auf. Schafshusten, Lungensucht, Hirnwehe, hirntobendes Fieber, neue Brustkrankheit, epidemisches Flussfieber, Schnuppenfieber, spanischer Ziep, spanischer Pieps, die russische, die nordische, die sibirische oder die chinesische Krankheit, Galanteriekrankheit.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.